Ich hoffe, dass, ja, das geht wunderbar, sehr schön. Also, wir steigen ein. Wir sind jetzt ungefähr 10 Minuten über der Zeit. Also, wir sehen jetzt mal zu, wie wir das alles hinkriegen. Was wir jetzt brauchen, damit das jetzt ein guter Gottesdienst wird, ist nicht ordentlich zuzuhören, weil also der längste Impuls, der von vorne kommt, der kommt nachher von mir, ungefähr 10 Minuten, und dann ist das auch durch, sondern das machen wir jetzt hier alles so ein bisschen miteinander. Und ich möchte euch einladen, dass ein paar Leute von euch nach vorne kommen und was sagen zu der Frage, daran merke ich, dass Gott Liebe ist. Daran merke ich, dass Gott Liebe ist. Hier ist ein Mikrofon. Wir können das auch machen, wenn sich einer erbarmt, dass man mit dem Mikrofon durch die Gegend läuft. Aber kommt lieber nach vorne. Ich möchte euch bitten, dass einfach jetzt 5, 6, 7, 8 Leute sagen, so daran merke ich, keine Ahnung wer, dass Gott Liebe ist. Kommt doch bitte einmal und teilt das mit uns. Jetzt. Ihr dürft gerne unten bleiben, genau, ja.
Gott ist für mich Liebe, weil er mir 2 Kinder geschenkt hat. Und da ist mir das so wahnsinnig bewusst geworden, was Liebe heißt, was Vater- oder Mutterliebe heißt und was das eigentlich ausmacht und wie breit das sein kann und wie unglaublich das ein Herz berühren kann, ständig umhauen kann, einfach in jedem Moment mit den Kindern zeigen kann, Gott muss Liebe sein, unglaubliche Liebe, sonst hätte er sie uns nicht geschenkt und ja, uns einfach immer wieder uns als Eltern ihnen vorgestellt.
Kommt doch gleich nach vorne, da müssen wir nicht jedes Mal warten. Woher merkt ihr, dass Gott Liebe ist? Gleich der nächste aufstehen.
Hier vorne so, er kümmert Plätze. Sich immer um uns. Zum Beispiel, als wir nach Hamburg gekommen sind, habe ich eine Stelle in einer Schule angenommen, wo ich erst so dachte, naja, das ist jetzt nicht so mein Favorit. Aber letztlich wohnen wir jetzt beide eine Viertelstunde Arbeitsweg entfernt. Und das konnten wir halt nur machen, weil ich die andere Schule gekriegt habe. Und ich finde, Gott lenkt uns und er sorgt für uns.
Egon.
Hoppsa. Ich merke es daran, dass ich dankbar geworden bin. Und je mehr ich danke, je mehr fließt das bei mir über, dass Gott Liebe ist und dass ich von Gott so geliebt bin, dass ich das gar nicht in Worte ausdrücken kann. Und dadurch entsteht Zufriedenheit, dadurch entsteht Liebe. Ach, es ist alles so schön.
Ich spürte Gott oder spüre Gott, die Liebe von Gott, weil er meine Gebete erhört. Also wenn ich Sorgen habe, schickt er mir Leute, mit denen ich drüber sprechen kann, die mich beruhigen und dass ich bete und dass das manchmal so schnell geht. Innerhalb von 3 Tagen wird ein Gebet erhört und ich freue mich und bin glücklich. Und das ist die Liebe, die er mir schenkt.
Ich habe eine Zeit lang etwas gemacht, das kann man vielleicht benennen mit Gebetsmalen. Also malendes Gebet oder Gebet in der Malerei, egal. Und wichtiger Bestandteil ist dabei nicht einfach nur die Aktion, sondern eigentlich vielmehr das Hören, also vor dem Malen zu hören. Und ich habe ein Seminar mitgemacht und das, was Gott mir da geschenkt hat, war einfach nur dieses Ich. Ich liebe dich und mehr brauchte ich auch nicht. Also das war genug Botschaft. Reicht also für mindestens ein Leben.
Gerne, komm.
Ich spüre Gottes Liebe darin, dass er zwar meine Schwächen kennt und mich kennt, mich aber nicht verurteilt, sondern das Beste aus mir herausholen will und zum Strahlen bringen will. Also dass er nicht die Frau in mir verurteilt, die was Blödes gesagt hat oder die sich in den Vordergrund drängt oder die schlechte Motive hat, sondern dass er in mir die sieht, die er angelegt hat, die er liebt, zu der er mich werden lassen und wachsen lassen will. Und das ist wunderschön, weil das immer positiv ist, immer voller Liebe und Gnade ist und einfach mein Umfeld auch mit Liebe beschenkt. Halleluja.
Für mich ist Gott Liebe, weil er immer wieder mir Menschen an die Seite gestellt hat, die mich wieder zu dem Weg zurückfinden, Liebe wieder zu finden und auch zu geben und mir immer wieder die Augen öffnet. Und das passiert dadurch, dass ich immer wieder in Kommunikation mit ihm bleibe.
Ich Ich finde, dass Gott ganz viel Liebe hat, weil er seine Liebe auf die Menschen abfärbt. Und das habe ich das erste Mal hier in dieser Gemeinde halt erlebt, dass ihr alle ganz viel abgefärbt seid von Gottes Liebe und dass ihr auch dementsprechend miteinander umgeht. Und das finde ich halt ein großer Beweis von Gott, dass er ganz viel Liebe hat.
Vielen Dank, vielen Dank. Wenn wir anfangen jetzt über 4 Ziele zu reden, die wir uns als Gemeinde gesetzt haben, dann müssen wir total aufpassen, dass wir auf dem ganzen Weg, den wir gehen, immer auf diesem Boden bleiben. Gott liebt uns. Gott liebt uns. Wenn wir diesen Boden verlieren, und den können wir verlieren, weil wir uns irgendwie in so ein christliches Schaffe-Schaffe-Häusle-Baue reinfressen, das können wir verlieren, weil Menschen uns vielleicht wie Dreck behandeln und wir das irgendwie auf Gott übertragen. Das können wir manchmal verlieren durch Umstände, die unser Leben reinpurzeln. Wir können das manchmal verlieren, weil wir zu viel in falsche Richtungen geguckt haben. Wenn wir das verlieren, dass Gott Liebe ist und dass er uns liebt, dann brauchen wir über Ziele gar nicht zu reden. Dann sind wir es im tiefsten auch nicht, dann sollten wir auch nicht Gemeinde sein. Dann sollten wir kein Miteinander bilden. Es ist der Boden für alles. Es ist der Boden für alles, was wir uns vornehmen. Und jetzt kommen meine 10 Minuten. Das erste Ziel, das wir formuliert haben, ist, wir wollen in der Liebe zu Gott und Menschen wachsen. Wir wollen in der Liebe zu Gott und Menschen wachsen. Es gibt diese eine Schlüsselstelle, die nochmal so das ganze Leben Jesu irgendwie in ein bestimmtes Licht rückt. Leute kommen zu Jesus und fragen ihn, was ist das höchste Gebot? Und in dem Gespräch, was sich dann ergibt zwischen dem Fragesteller und Jesus und den Leuten, die drumherum sind, ist klar, dass am Ende übrig bleibt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, ehren, fürchten. Wir haben im Deutschen dieses schöne Wort von der Ehrfurcht. Also du sollst Gott lieben und ehrfürchtig begegnen. So würden wir es wahrscheinlich in richtig gutes Deutsch fassen, was Jesus hier sagen will. Gott lieben, ehren, fürchten. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann sagt Jesus einen Satz, bis hierhin ist das Teil dessen, was die Leute in der Bibel vorgefunden haben. Im Alten Testament heißt es schon, dass wir Gott lieben sollen, ehren, fürchten sollen. Im Alten Testament heißt es schon, dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Es gibt diese Passagen schon im Alten Testament. Jesus packt sie jetzt hier in einen Satz zusammen und irgendwie sowas. Aber bis hierhin ist das noch irgendwie im Rahmen dessen, was Leute so sagen, okay, das ist okay. Und das ist ja auch irgendwie okay. Wenn man hier reinkommt und sagt, okay, ich habe mit Christian vielleicht nichts am Hut, aber wenn die hier sagen, du sollst Gott lieben und Menschen lieben, damit kann ich was anfangen. Ja? Also ungefähr dachte ich, dass es darum auch geht. Ja? Und dann sagt Jesus einen Satz, der ist neu. Er sagt, darin, in diesem Liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, darin sind alle anderen Gebote enthalten. Er nimmt das gesamte ethische Paket, das gesamte, was wir zu tun und zu lassen haben, dieses ganze Riesenpaket, über das die Leute zur Zeit Jesu unglaublich viel gestritten haben, er nimmt sich dieses ganze, diese Schrankwand voller irgendwelcher Ideen und Streitfragen und wie auch immer, nimmt das alles und sagt, wisst ihr, am Ende geht es darum, dass wir Gott lieben, ehren und fürchten und unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und wenn wir wachsen wollen, dann ist das in erster Linie die Frage, wachsen wir in unserer Liebesfähigkeit? Das ist die zentrale Frage. Jetzt hatte Jesus einen Vorteil uns gegenüber. Wir fassen unter dem Begriff Liebe alles Mögliche zusammen. Also das geht dann so weit, dass man für Sex irgendwie Liebe machen sagt oder irgendwie so ein Mist. Ja? Also wir nehmen irgendwie diesen Begriff Liebe und packen den in alle möglichen Sachen rein und sagen, oh, das ist Liebe und das ist Liebe und das ist Liebe und das ist Liebe und irgendwie sowas. Ne? Und dann denken wir dann, darum geht es beim Thema Liebe. Jesus hat es da ein bisschen leichter. Das Neue Testament ist geschrieben in Griechisch und die Griechen waren beim Thema Liebe viel präziser bei der sprachlichen Fassung. Und in diese Kultur, die sprachlich sehr präzise war, springt jetzt Jesus rein und sagt, Liebe ist der Maßstab für alles. Aber die Liebe, um die es hier geht, ist eine schenkende Liebe, ist eine sich hingebende Liebe, eine nicht fordernde Liebe. Und wenn wir dann das Neue Testament lesen, so das letzte Viertel der Bibel, wenn wir das dann lesen, dann sehen wir, wie die Autoren der Bibel und wie Jesus selber und wie die ganzen Leute, die da was reden und schreiben und tun, wie sie versuchen, immer neue Bilder dafür zu finden, immer neue Begrifflichkeiten dafür zu finden, zu sagen, worum geht es eigentlich, wenn wir über Liebe reden? Und dann geht es auf einmal bei Liebe auch um Demut. Es geht bei Liebe auf einmal um Dienen. Es geht bei Liebe auf einmal um den zweite Meile mitgehen, wenn dich einer zwingt, die erste Meile zu gehen. Und so gibt es durch die ganze Bibel hindurch hunderte von kleinen Puzzlesteinen, von kleinen Splittern, die uns, wenn wir dieses Bild zusammensetzen und zeigen, darum geht es, wenn wir über Liebe reden. Und wir glauben, dass wir an dieser Stelle uns ausstrecken sollen und wollen. Keiner von uns ist in seiner Liebesfähigkeit Gott gegenüber und Menschen gegenüber schon am Ziel. Keiner von uns ist da, wo er eigentlich sein will. Wenn du in den Spiegel guckst, dann gibt es hoffentlich bei dir, bei vielen von uns, eine Freude über das, was schon gewachsen ist. Und es gibt einen Schmerz über das, was noch nicht da ist. Über das, was noch hart ist in uns, was noch egoistisch ist in uns, was noch zutiefst bedürftig ist in uns und nicht in der Lage ist, sich zu verschenken. Und wir wollen uns als Gemeinde auf den Weg machen und wir wissen, dass das eine lange, lange Reise wird. Das werden ganz lange 30 Zentimeter. Wir wollen uns auf die Reise machen und sagen, wir wollen an dieser Stelle wachsen und wachsen und wachsen. Und wenn wir das ernst nehmen, dieses Ziel, dann heißt das, wir werden mit dieser Überschrift alles angucken müssen. Wir werden uns fragen müssen, ob ein Gottesdienst wie dieser hilft, dass Menschen in der Liebe zu Gott und Menschen wachsen. Ein Ausdruck ist von Liebe zu Gott und Menschen. Wir werden uns unsere Kinderstunden so angucken. Wir werden uns unsere Kleingruppen so angucken. Wir werden uns alles so angucken. Um hier miteinander das zu trainieren, was wir in der Familie leben wollen, was wir in der Gesellschaft leben wollen, was wir am Arbeitsplatz leben wollen, in den Nachbarschaften leben wollen, in unseren Freundschaften leben wollen, in unseren Feindschaften leben wollen, in allem, was wir haben, dass wir das leben können und dass wir mehr und mehr zu Menschen werden, die vor Liebe überfließen. Dass es irgendwann so ein bisschen zu viel ist. Das ist das erste Ziel, das wir formuliert haben. Und wir bitten euch von Herzen darum, nicht einfach nur zu sagen, ja, das stimmt. Sondern ich nehme mich nochmal in dieses Stolpern rein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, ehren, fürchten, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber Jesus redet weiter. Er sagt, alles andere ist in diesen beiden Geboten enthalten. Alles andere. Welches Ziel du für dein Leben haben magst, welche Ziele du haben magst, welche Träume du haben magst, mit welchen Gefühlen du irgendeinen Urlaubskatalog durchblätterst. All das ist unter diesem einen. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir antworten Gott jetzt in einem Lied und dann machen wir weiter.
Das heißt, wir wollen eine umfassend gesunde Gemeinde sein. Und dazu bitte ich neben Claudia noch nach vorne Kerstin, Daniela und Bertram. Bei diesem Punkt ist es ja letztendlich so, keiner von uns ist perfekt. Es gibt weder die perfekte Gemeinde, noch gibt es perfekte Menschen und das ist auch gut so. Aber wir als Gemeinde und wir als Menschen wollen einfach fortwährend an unseren Schwächen arbeiten. Und mir persönlich geht es immer wieder so, dass ich in den ganzen Jahren, in denen ich mit Gemeinde groß geworden bin und in der ich mit Gemeinde und mit Jesus lebe, ist es für mich persönlich immer wichtig gewesen, auch menschliche Vorbilder zu haben für die verschiedensten Bereiche und zu gucken, Mensch, so wie der oder die das macht, das finde ich gut, das finde ich beispielhaft. Und so habe ich euch viermal gebeten und gefragt, dass ihr einfach mal so ein bisschen sagt und kurz berichtet, wo gab es für euch eine Situation oder Menschen, wo ihr was richtig toll, vorbildlich oder einschneidend für euch persönlich fandet.
Genau, ich habe nachgedacht und ich kam auf Klappers. Es ist ein paar Jahre her, da haben wir mit Leidings zusammen mal so einen Kurs gemacht für Leute, die jung verheiratet sind oder bald heiraten müssen und hatten Klappers als erfahrenes Ehepaar, als ein Ehepaar, wo wir auch dachten, ne, die machen das ja irgendwie ganz gut, eingeladen. Und genau, ich kannte sie damals auch nicht so gut persönlich und hatte aber immer so den Eindruck, das läuft ja ganz gut bei denen so. Und ich war total berührt davon, wie ehrlich sie uns auch in Themen reingenommen haben, die echt herausfordernd sind, auch in ihrer Ehe so. Und fand es irgendwie, also sehr lehrreich auch für mich, dass man jetzt nicht die Fassade wahren muss oder so, sondern dass es einfach bereichernd ist, wenn Leute auch ja einfach ja Schwäche auch zeigen, ne? Also auch zeigen, wo es nicht läuft und sagen, wie sie damit umgehen. Und das hat mich sehr berührt, dass wir da irgendwie, auch als die es veranstalten, irgendwie echt viel lernen konnten. Ich denke, für alle anderen, die auch jung irgendwie in der Ehe dabei waren, war das einfach gut zu sehen. Wie gehe ich damit um, wenn es echt herausfordernd wird und was sind denn auch nächste Schritte? Und genau, das fand ich super.
Was ich erzählen will, das liegt schon richtig lange zurück, weil es ja auch irgendwie drum ging, so dass wir auch auf gesunde Gemeinde vielleicht auch ein Stück weit schon jahrelang zurückblicken können. Ich hatte in der Zeit irgendwie von 18 bis 21 Jahre irgendwie einen Freund und das ging dann auseinander. Und ja, das war für mich eine sehr prägende Zeit, weil ich in der Zeit meinen Schulabschluss gemacht hatte und von zu Hause ausgezogen war, eine eigene Wohnung hatte und mit meiner Ausbildung angefangen hatte. Und dann ging eben diese Beziehung kaputt und das war irgendwie dann ein Riesenloch, was da so war. Und mir hat das total geholfen. Also so, nachdem das ganz frisch war, hat Martins Vater, der war viele Jahre vorher Jugendleiter gewesen, mich zur Seite genommen und hat irgendwie gesagt, oh Kerstin, ich habe gehört, was passiert ist und ich lade dich mal ins Blockhaus ein und lass uns mal irgendwie zusammen reden. Und das hat mir unheimlich irgendwie geholfen und mir auch Wertschätzung so in dieser Situation vermittelt. Und dann war das aber irgendwie trotzdem so, dass es für mich echt ein Riesenangang war, so abends, wenn man von irgendwas kam, alleine in meine Wohnung zu gehen und da war keiner und man hatte auch nichts mehr zu telefonieren, man ruft dann ja auch nicht wahllos irgendwelche Leute an, weil einem irgendwie langweilig ist oder so. Und dann haben Regina und Andreas Gassmann irgendwie mich ganz oft zu sich mitgenommen und gesagt so, Kerstin, du kannst auf Bonn schlafen und kein Problem. Und irgendwann waren wir dann an dem Punkt, wo sie irgendwie meinten, was soll das eigentlich, dass du immer noch in deine Wohnung fährst, so pack doch deine Klamotten zusammen, also ganzen Sachen von dir aus der Wohnung, das geht nicht, aber pack deine Klamotten und zieh irgendwie bei uns ein, solange wie das für dich gut ist. Und ja, das hat mir einfach unheimlich geholfen, irgendwie so eine wirkliche Lebenskrise zu überwinden. Und ja, ich bin dankbar, dass ich das heute irgendwie noch genauso erlebe mit Gemeinde, dass wenn ich irgendwie, dass mir irgendwie nicht gut geht, dass ich irgendwie weiß, da sind Menschen, wo ich anrufen kann und die mir irgendwie versuchen weiterzuhelfen.
Also mich beeindruckt die Ehepaare, die bei uns schon Jahrzehnte zusammen miteinander gehen. Also da kommen mir in den Sinn Traute und Egon, Ursel und Heinz Werner. Und mich beeindruckt, welche Liebe die Paare so ausstrahlen nach außen hin und diese tiefe innere Ruhe und Geborgenheit. Und man merkt, also ich merke, dass sie sich gegenseitig tragen, wie sie sich's mal versprochen haben und sich gegenseitig helfen und gucken, wie sie gemeinsam den Weg gehen können, sich im Gebet bringen, andere mit einbeziehen, für sie zu beten. Und die sind so beschenkt, dass immer noch genug Platz ist, jemand anders die Hand zu reichen und zu fragen, wie geht es dir und wo hast du Probleme? Und das fasziniert mich und das finde ich schön und das schmecke ich mir auch immer irgendwie selber ab und das ist mir auch ein großes Vorbild.
Ja, das ist jetzt eine kleine Doppelnennung, aber nicht schlimm. Ich habe an Regina Gassmann auch gedacht, mit der ich in der Gemeinde aufgewachsen bin und auch viel bei ihnen zu Hause verbracht habe, also sie sowohl in der Gemeinde, aber auch privat viel erlebt habe. Und es gab zwei Dinge an ihr, wo ich immer noch ständig dran denke und mir immer noch sie als Vorbild vor Augen führe. Einmal habe ich wirklich selten einen Menschen gesehen, der so intensiv sich an der Zeit nimmt, die Bibel zu lesen und durchzustudieren. Und da ist ständig irgendwie, die kauft sich immer eine Bibel, dann liest sie die durch, markiert das bunt mit 1000 Farben und dann kauft sich sozusagen die nächste, weil sie die so durchgearbeitet hat. Ich fand das immer total vorbildlich, dass sie das auch gar nicht so als Zwang, so ich muss jetzt die Bibel lesen, sondern weil es jetzt so ein tiefes Anliegen ist, sich davon prägen zu lassen, von Gottes Wort und sich gut auszukennen, da drin, was die Bibel für ihr Leben sagt. Und die andere Sache, die an ihr mal sehr beeindruckend für mich war, wie sehr ihr daran gelegen ist, dass andere Menschen auch Jesus kennenlernen und Gottes Liebe erfahren, Menschen zu dienen und sich auch zu trauen, den Leuten in dem Umfeld von Jesus zu erzählen, von dem, was er uns bedeutet. Und dann erlaube ich mir jetzt noch eine kleine Extranennung, dann haben wir noch jemanden da drin. Ich finde auch meine eigene Oma, Käthe Sass, aber auch andere ältere Menschen in der Gemeinde, ich finde genauso auch in dieser Gemeinde ganz stark Renate und Meinhard, dass es so eine Weisheit und Liebe gibt bei den Älteren, das so zu wertschätzen, dass wir auch Gemeinde sind, wo viele junge Menschen sind. Meine Oma hat immer zu uns ständig gesagt, damals haben wir so klein angefangen in der Gemeinde und jetzt sind so viele junge Leute da und sie freute sich so sehr an den jungen Leuten, hat auch immer gesagt, und wenn der Gottesdienst mir nicht mehr so gut gefällt und die Musik mir nicht mehr so gut gefällt, das ist nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben junge Leute in der Gemeinde. Und ja, das finde ich einfach toll, dass man da so den Blick hat für die anderen und für das Ganze und dann auch sich selber da zurücknehmen kann. Ja.
Vielen, vielen Dank euch. Dankeschön.
Also zwei Mitstreiter. Und zwar hatte ich Annette gefragt und Rike, dass die mir jetzt helfen. Also es ist so, wir wollen eine wachsende Gemeinde sein. Und wachsende Gemeinde hat in der Geschichte unserer Gemeinde gar nicht so selten. Können wir das andere Mikrofon auch noch kriegen? Dann hat jeder ein eigenes. Das wäre super. Genau, dann können wir uns auch nämlich gegenseitig ins Wort fallen, was wir gleich brauchen. Ne? Also wachsende Gemeinde hat in unserer Geschichte auch viel damit zu tun gehabt, dass wir einfach Christen eingesammelt haben auf dem Weg, die manchmal, naja, es woanders schwierig hatten. Also ich kann mich gut erinnern, das ist so ein Spruch, der ist irgendwie sehr bei mir hängen geblieben, wo jemand mal sagte auf die Frage, warum bist du eigentlich in unsere Gemeinde gekommen? Ja, ich war jahrelang in keiner Kirche, in keiner Gemeinde, früher war ich mal. Und dann hat jemand zu mir gesagt, wenn du dich mal wieder in einen Gottesdienst traust, versuch's mal da. Und dann ist sie zu uns in die Gemeinde gekommen, hängen geblieben, gesund geworden, alles gut. Also wir haben ja viel so Happy-End-Geschichten, irgendwie sowas, ne? Wenn wir über wachsende Gemeinde reden, dann reden wir aber auch darüber, dass Menschen zum Glauben finden. Das sind für uns zwei große Gruppen. Das eine sind irgendwie da draußen, was immer da draußen ist. Und das andere ist, sind die Kinder aus unserer Gemeinde. Aber um zu zeigen, wie das mit dem da draußen gehen könnte und wie unterschiedlich das aussehen könnte, wird Martin uns jetzt, also hat Fotos rausgesucht und wir werden uns jetzt jeweils ein Foto angucken und wir drei werden entscheiden, was diese Person braucht, um Jesus kennenzulernen. Ja, wir kennen diese Leute nicht, wir kennen das Foto nicht, ja, aber ihr werdet sehen, es ist total einfach. Ja, also es ist eine total einfache Geschichte, Menschen zu helfen, Gott kennenzulernen. Ihr werdet sehen. So, also hoffentlich funktioniert das jetzt. Funktionieren eure Mikrofone? Sind die?
Hallo.
Hallo? Hallo? Du bist noch?
Hallo, hallo, doch.
Ja, du bist drauf. Okay, gut. Ich hätte gerne das erste Foto. Okay, gut. Also, ja, ja, das machen wir zusammen. Ja, 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 genau. So, also wie heißt sie?
Wir haben so viele Namen in der Gemeinde, jetzt müssen wir irgendeinen Namen finden.
Nein, ja, irgendwas nicht gibt, ist oder? Egal.
Ich finde, sie heißt Paula.
Paula, okay, gut. Paula. Also Paula ist auf jeden Fall eine Süddeutsche, das ist schon mal sehr klar. Das heißt, wenn sie hier auftaucht, die braucht Freunde, ne? Die braucht Freunde.
Paula sieht ganz kreativ aus und sie guckt in die Ferne mit viel Sehnsucht.
Ja, ja. Wahrscheinlich unverheiratet, oder?
Unverheiratet, aber ich glaube, sie hat zwei Kinder.
Okay, dann ist sie natürlich bei uns in der Gemeinde total aufgehoben. Ja?
Unbedingt.
Wir müssten sie unbedingt. Also dann müssten wir sie zum Gottesdienst einladen und sagen, hey, wenn du mal einen entspannten Sonntagvormittag haben willst, dann ja wohl, ne, bei uns in der Gemeinde.
Ich glaube, sie braucht erstmal was anderes. Ich finde, sie sieht eher aus, als hätte sie guten Geschmack, Kreativität. Vielleicht möchte sie für ihre Kinder schöne Dinge nähen. Vielleicht braucht sie erstmal so eine Nähgruppe oder sowas.
Oh gut, ich glaube, jetzt müsst ihr beide weiterreden. Ich glaube, das ist der Moment, wo ich dann langsam rausgehe.
Wir brauchen nämlich noch mehr Kissen für unsere Gemeinde. Vielleicht kriegen wir sie schnell an Bord. Also so ein Mittwochstreff, Muttistreff zum kreativen Nähen, schöne Stoffe gemeinsam genießen oder irgendwie sowas. Und dann kann sie natürlich aus dieser Nähgruppe heraus mal zum Sonntag eingeladen werden, weil ihre Kinder haben eh immer sonntags Hunger und brauchen gute Gemeinschaft und so ein Mittagessen hier in guter Gemeinschaft. Also okay, ich denke, gut. Paula und ihre Kinder sollten nach dem Nähclub mal sonntags kommen.
Aber wer von den Frauen in der Gemeinde kann nähen und ist in der Lage, zur Gemeinde also, einzuladen?
Ich kann es nicht unbedingt, gut. Aber wir haben gerade einen Kissen-Näh-Club gegründet per WhatsApp mit Frauen und Männern, Thorsten Schob ist in der Frauengruppe auch integriert, und nähen schöne Kissen für die Kinderstunden. Also gerade noch zu Hause, aber vielleicht treffen wir uns auch mal hier und machen das zusammen.
Ich bin unbedingt dafür.
Annette hat die Stoffe mit ausgesucht.
Okay, gut, also gut, wir bauen das, also ihr seht, ne, das ist ganz einfach so, nächste Person.
Anton, hallo Anton.
Anton? Klar. Okay, Anton. Gut, wenn er in dem Alter Anton heißt, dann ist er eher aus etwas sehr bürgerlichem Haus.
Ich glaube, er ist Student.
Ja, er tut aber eigentlich nur so. Man merkt, eigentlich trägt er immer eher so die netten Hemden. Damit ist er groß geworden, aber jetzt probiert das mal mit Jeans.
Rebellisch?
Ne?
Ah, okay. Ja. Ich glaube, er spielt in der Band.
Er spielt in der Band.
Oder er möchte Musik machen. Er hat vielleicht als Teenie in der Schulband gespielt und jetzt hätte er Bock, noch mal ein bisschen mehr da wieder reinzukommen.
Ich finde aber, er sieht ganz schön cool aus, aber er ist kurz davor, sein Studium abzubrechen.
Ja, ich denke auch. Ja. Er bräuchte einen Mentor eigentlich oder irgendeinen Typen, der sich noch mal ein bisschen um ihn kümmert.
Also das mit dem Studium läuft offensichtlich nicht so gut, deshalb macht er jetzt ganz viel Musik und kommt sich auch richtig gut davor, aber das Leben an sich läuft nicht so rund.
Nee, noch nicht richtig, ne?
Ja, ist so ein bisschen Fassade dabei. Ich bin selbstsicher. Dann
würde ich ihn mit Christoph Erbach zusammenbringen. Ja? Der musste durch sein Studium auch ganz schön kämpfen. Das erste Semester Masterstudium war echt hart. Das war richtig schwierig. Der könnte auch von Tränen und Schwierigkeiten erzählen.
Oder
und so.
Ein Praktikum bei Annette. Das bringt dann immer wieder so ein bisschen in die Routine zurück, in guten Alltag.
Genau,
hat jemand ein bisschen Daumen drauf.
Struktur.
Struktur.
Ja.
Oder mal zu einer Bandprobe.
Ja, aber auch mal gucken, wie der Lebensweg jetzt so weitergeht. So eine Krise bei diesen jungen Erwachsenen ist ja was Positives. Ne? Also nochmal zu klären, ist es das jetzt? Wo gehe ich hin? Wo setze ich den nächsten Schritt? So bräuchte er ein paar Leute, die da Erfahrung mit haben und ja, Mentor, jemanden, der sagt, hey, das ist jetzt toll, dass du in so einer Krise bist. Weil dann geht's weiter.
Was studiert er denn?
Eigentlich wollte er Maschinenbau, glaube ich, studieren, aber das ist eine Nummer zu groß.
Vielleicht ja, aber Maschinenbau ist doch super. Also Maschinenbau, das ist Meinhard Schadowski zum Beispiel, ja? Also der wäre super. Und Meinhard hat dieses Großväterliche, ja? Das ist super, ist das, ne? Ja. Also die könnte ich zusammenbringen mit und die sprechen auch ständig, Leute, Maschinenbau, wen haben wir denn da noch unter dieser Überschrift? Da haben wir gar nicht so wahnsinnig viel. Also eigentlich wäre Aaron jetzt noch.
Dieter,
genau, Dieter. Aber Dieter, ne, wann ist Dieter schon hier?
Ja,
ne? Wo ist Dieter?
Hinten, links.
Da hinten. Ah! Guck mal, meine Brille ist schlecht. So. Hallo Dieter, sehr schön, wunderbar.
Also
so,
Dieter, kümmere dich um Anton.
Gut, er kümmert sich um Anton, das ist super. Und Aaron wäre auch eine Option. Ne? Also diese sind vielleicht gerade in ähnlichen Fragestellungen drin. Okay, wir brauchen noch ein Foto.
Oh, so junge Leute.
Ich glaube, das ist Charlotte.
Charlotte. Charlotte.
Charlotte ist noch in der Schule. Und das ist gerade richtig herausfordernd, ja, glaube genau.
Ich. Ne? Ich
die hat traurige Augen.
Charlotte hat sich verliebt.
Unglücklich?
Ja, ich glaube unglücklich, schon. Ne? Charlotte, finde ich, sieht aus wie so eigentlich, in der Schule läuft alles super.
Ich glaube auch so ein Einserkandidat. Ne?
Einserkandidat. Ja. Und jetzt ganz unglücklich verliebt.
Ja. Und eigentlich möchte sie ein bisschen cool sein, glaube ich.
Aber der, von da zu cool, das ist, das ja. braucht Jahre.
Herr Pastor. Also, was braucht Charlotte? Vielleicht kann man sie über Sport kriegen. Über
Sport?
Über Sport, mal was ganz
unglücklich
anderes.
Unglücklich verliebt, Sport?
Ja.
Nein.
Spür deinen Körper, also, nein, geh mit mir joggen und klönen dabei.
Natürlich ist das ein ganz, ganz typischer Kandidat. Sport, aber Sport bei Jam. Sport bei Jam einfach, ja, Sport bei Jam, weil ich finde, bei Jam ist es einfach auch so cool, dass einfach mal ein Zusammensein ohne diesen ganzen Liebeszirkus möglich ist. Weißt du, Jungs und Mädchen einfach mal so zusammen sein, weil Liebe ist ja auch Stress, so, ne, ja. Und da einfach nur mal so, oh, ich kann das mal ganz alles vergessen und ich bin mal mit Jungs und Mädchen zusammen und mach, ey, mal Sport und du schaust unglücklich aus.
Ja, nee, das ist richtig. Also dann müsste man sie aber zu so einem Big Event oder so. Ich finde, so ein richtiger Jam-Abend, wenn man sie da jetzt so mitbringt, könnte sie auch überfordern. Müsste
find
schon
ich
eine
nicht.
Gute Freundin. Echt, da müsste man eine gute Freundin sein dabei.
Ja,
oder?
Eine gute Freundin, aber ich finde, Jam-Abende sind doch. Da kann doch jeder also, hingehen.
Als Jule noch hier war, ne, da haben mir so ein paar Jammer erzählt, da sind sie hier reingekommen, haben sich sofort angenommen ja. gefühlt und sofort geliebt gefühlt. Also ich glaube, die machen da schon ziemlich coolen
Glaube ich auch. Okay, also gut. Mit einer Freundin ja, aber ich denke auch ohne Freundin kann man da hingehen.
Aber die wird doch alleine nicht kommen.
Ja, natürlich ja, nicht.
Also traut sich doch. Okay, ja, traut sich nicht. Also wenn jetzt so jemand bei uns in die Gemeinde reinkommt, ne? Dann?
So ein Frauentag wie gestern, wo ja. so viele Mädels sind, wo sie gleich ein paar kennenlernt und mit dem Latte Macchiato so eintauchen kann in die Atmosphäre, ohne sich wirklich zeigen zu müssen erstmal. Eigentlich muss sie erstmal zu so einem Mädelstag, glaube ich.
Ja. Okay, also. Gut. Also, das reicht. Die drei reichen. Vielen Dank. Vielen Dank.
Wir kommen jetzt zum vierten Ziel und dazu bitte ich nach vorne Heinz Werner, Thomas, Anja und Micha. Unser viertes Ziel ist, wir wollen gemeindegründende Gemeinde bleiben. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie morgen sofort hier irgendwo mit der nächsten Gemeindegründung um die Ecke anfangen. Uns ist es aber auch wichtig, dass es mehr ist als eine Absichtserklärung. Also es soll nicht nur irgendwie eine positive Absicht sein und irgendwann haben wir das mal wieder vor, sondern wir wollen es insofern konkret fassen, dass wir sagen, bis 2021 wollen wir auf jeden Fall einen nächsten Schritt wirklich haben, der dann auf jeden Fall auch greifbar und umsetzbar ist. Wie das aussieht, können wir überhaupt nicht sagen, weil es derzeit dazu nichts gibt. Aber uns ist es wichtig, das wirklich weiter auch im Blick zu behalten und da wirklich auch regelmäßig nachzugucken im Sinne von, was können wir als Gemeinde denn dafür tun, dass wir an der Stelle auf jeden Fall auch dranbleiben. Und um mal so einen kurzen Blick zurückzugeben, wir haben als Gemeinde in der Gluckstraße damals so vor 20 Jahren angefangen, die erste Gemeinde hier im Hamburger Umland sozusagen zu gründen, sprich in Lüneburg. In Lüneburg haben wir die erste Gemeinde vor circa 20 Jahren gegründet und dann in Barmbek Nord vor über 10 Jahren auf jeden Fall an der Fuhlsbüttler Straße die nächste und wir sind sozusagen die letzte Gründung, die aus der Gluckstraße heraus passiert ist und wollen natürlich jetzt nicht irgendwie gucken, was macht die Gluckstraße denn jetzt schön für eine neue Gründung, sondern wollen das für uns auf jeden Fall auch weiter erhalten. Denn das hat dazu geführt, nur dass wir uns das auch mal so vor Augen führen, dass jetzt heute an einem Sonntag finden in diesen Gemeinden 6 Gottesdienste insgesamt statt, wo über 500 Erwachsene und über 200 Kinder Gottesdienst feiern. Und ich glaube, das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir in der Gluckstraße geblieben wären und wenn wir gesagt haben, hey, hier wachsen wir jetzt und das ist ja schön und gut. Das muss man sich, finde ich, immer wieder auch bewusst machen, was das ausgelöst hat, so dieses das Gemeindegründende, was wir seit 20 Jahren an der Stelle haben. Und euch vier habe ich gebeten, dass ihr dafür betet. Dankeschön, dass ihr hier seid und du kannst starten.
Gott, vielen Dank, dass schon mehrere Gemeinden aus einer Gemeinde rausgegründet wurden. Vielen Dank, dass dieser Weg nicht irgendwie komplett neu ist und wir völlig neues Terrain betreten, sondern dass wir schon auf eine Geschichte zurückblicken können, die das ermöglicht hat. Ich bitte dich, lass uns aus diesen Grenzen des Gebäudes, des Geländes hier rausdenken und planen, größer zu werden, als hier Leute reinpassen. Hilf uns, die Ziele, die wir uns gesteckt haben in dieser Gemeindevision, zu verwirklichen, zu messen und uns daran zu orientieren.
Ja, Herr, ich danke dir, dass wir uns das jetzt nochmal bewusst machen dürfen, was du uns an Reichtum geschenkt hast in den letzten Jahren durch das menschenmäßige Wachstum und auch das Standort- und gebäudemäßige Wachstum, das uns so eine ganz andere Vielfalt der Ausdrucksweisen ermöglicht, die dein Reich so wunderbar auch widerspiegeln können. Ich bitte dich, dass du uns das im Herzen wach hältst, diese Sehnsucht nach Wachstum, Teilung, auch wenn es schmerzlich ist, aber der Gewinn ist ja so viel größer, den wir dadurch haben. Und dass du uns das schenkst, dass wir weiterhin auch die innere Kraft und zahlenmäßige Kraft haben, Gemeinden zu gründen, zu pflanzen, Stadtteile damit zu beleben, Leuten eine Tür zu öffnen, wieder in eine Gemeinde zu gehen, in ihrer Nähe, in ihrer Gegend, dass du uns hilfst, hinauszugehen in diese Stadt und wirklich, wirklich groß zu werden, äußerlich und innerlich.
Jesus, und du hast uns geschaffen als ganz unterschiedliche Menschen und du siehst, was die Vorstellung, dass wir gemeindegründende Gemeinde sein wollen, in jedem Einzelnen von uns auslöst. Und da gibt es die, die einfach Lust haben, Neues in Angriff zu nehmen. Und da gibt es die, die denken, oh, nicht schon wieder. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen von uns anrührst, dass du uns, ja, unser Herzen weit machst, dass du unsere Gedanken weit machst, dass du unsere Vorstellungskraft weit machst und dass du uns Visionen gibst, dass du hilfst, dass unsere Gefühle nachkommen und dass wir ja, uns mit auf die Reise begeben, auf dein Reich bauen, deine Perspektive einfach in dieser Stadt, viel mehr Gemeinden auch noch entstehen zu lassen, viel mehr Orte, wo Menschen dir begegnen können. Möchte ich bitten, dass wir uns da vertrauensvoll an deine Hand begeben und mit dir gehen und laufen und uns freuen, weil wir wissen, dass du den Weg kennst und dass du derjenige bist, der uns nicht hinterher schleift, sondern der uns motiviert und uns das gibt, was wir brauchen für diesen Weg.
Lieber himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du uns so reichlich beschenkt hast in den ganzen Jahren, dass wir erleben dürfen und das auch erkennen können, dass du bei uns bist. Ich danke dir dafür, dass du unser Herr und Heiland bist und auch bleiben willst. Und so bitte ich dich, mach du uns als Gemeinde so weit wieder bereit, dass wir auch nach außen sehen und weiter nach außen sehen, um dein Wort weiterzutragen, um deine Gemeinde zu bauen. Bereite du einen jeden von uns vor, dass er weiterhin zu dir wächst und dir ähnlicher wird. Deine Gemeinde ist das A und O auf dieser Welt. Und ich danke dir auch dafür, dass du uns deinen Frieden geschenkt hast, jeden einzelnen von uns, und dass wir in deinem Frieden leben können. Und ich danke dir auch dafür, dass wir die Verbindung zu dir jeden Tag neu aufrechterhalten, indem wir mit dir sprechen, indem wir zu dir beten. Und ich möchte dich auch bitten für die Personen, die in den Gemeinden und auch in unserer Gemeinde Verantwortung tragen, dass du sie leiten mögest durch deinen Geist und auch denen schenken möchtest, das, was dran ist und alles, was nicht dran ist, dass man das nicht weiter berücksichtigt. Du bist der Herr, der den Weg kennt und dafür möchte ich dir danken. Schenke du uns weiterhin deinen Frieden. Ich danke dir, dass du unser Heiland bist. Amen.
Vielen, vielen Dank euch. Wir singen jetzt zusammen ein Lied und danach feiern wir Abendmahl.
Magst du mir die erste Folie nochmal, heilig, heilig, das Lamm Gottes, magst du mir die nochmal vorholen? Dankeschön. Da sind zwei Bilder drin und ich nehme diese Bilder mal, also ich erkläre die mal kurz, um damit zum Abendmahl irgendwie überzuleiten. Ich habe am Anfang damit gestartet, dass wenn wir über Ziele reden, dann ist die Grundlage, dass Gott uns liebt. Dass Gott uns einfach liebt. Und in dem, was hier beschrieben wird, ist eigentlich sehr schön beschrieben, was Liebe ist und welchen Weg Liebe geht. Es gibt im Alten Testament, in den Erzählungen des Volkes Israel, von seinen Anfängen bis eben zu Jesus hin, also in den ersten drei Vierteln der Bibel, gibt es sehr viel Erzählungen von dem, wie Gott angebetet wurde und wie man das denn richtig gemacht hat. Und dann, wenn man das so liest, dann denkt man so, also Gott ist doch echt irgendwie so ein Korinthenkacker, ja? Also ich meine, warum muss das denn nun genau so sein und so sein und so sein? Warum wird das in eine Bibel reingeschrieben? Es reicht doch, wenn das in irgendeinem fleckigen Handbuch irgendwo hinten links stehen würde. Und wenn man das dann aber vom Neuen Testament her sich anguckt, also wenn man von Jesus her kommend sich wieder umdreht zum Alten Testament, dann merkt man, dass ganz, ganz, ganz viel von dem, was wir sagen würden, also wirklich, jetzt übertreibst du es aber, sehr präzise Bilder sind für das, was dann in Jesus Gestalt gewonnen hat. Da wurde ein Volk über 1000 Jahre darauf vorbereitet, dass das Lamm Gottes kommt. Über viele, viele Jahrhunderte, immer wieder und wieder wechselnde Orte, wechselnde Zeremonien, aber letztlich im Kern ähnliche Dinge, haben Menschen ein Lamm gebracht zum Tempel oder zum Allerheiligsten oder zur Opferstätte in Bethel oder verschiedene Orte, haben Menschen ein Lamm gebracht und haben dieses Lamm opfern lassen durch den Priester. Opfern hieß in diesem Fall schlicht und ergreifend ein sauberer Schnitt, eine Schlachtung durchgeführt, haben dieses Lamm opfern lassen und haben mit dem Blut dieses Lammes, das keine Schuld hatte, die Schuld ihrer Familie bedeckt. Und die Leute waren damals genauso wenig doof, wie sie das heute sind. Natürlich kann ich für meine Schuld nicht mit dem Blut eines Tieres bezahlen. Natürlich geht das nicht. Ich vergleiche das gerne damit, dass das eigentlich so ist, dass seit dieses erste Lamm geopfert wurde, und wenn man so will, ist das schon bereits bei Adam und Eva im Paradies passiert, kurz bevor sie das Paradies verlassen mussten, dass Gott ein Tier geschlachtet hat, um Adam und Eva zu bedecken mit dem Fell des Tieres. Seit diesem ersten Opfer und über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg wurde von einem Konto Vergebung abgebucht. Annahme. Ein Gott bedeckt meine Schuld, damit er und ich es im selben Raum aushalten können. Seit dieser Zeit wurde von einem Konto abgebucht und abgebucht und abgebucht und abgebucht und abgebucht. Bis das eine Lamm Gottes gekommen ist, Jesus. Jesus selber. Gott, der Mensch geworden ist, der alles Göttliche abgelegt hat, der alles von sich genommen hat, um dann als Mensch, als schuldloser Mensch, als Opferlamm am Kreuz zu sterben. Und mit seinem Tod hat er unendlich eingezahlt in dieses eine Konto, aus dem Jahrhunderte schon Menschen ausbezahlt bekommen haben und aus dem wir heute noch ausgezahlt bekommen. Das Lamm Gottes. Und das ist nicht irgendein Bild, sondern es wird beschrieben am Anfang des Kommens Jesu, als Jesus kommt und sich taufen lässt von Johannes dem Täufer, da sagt Johannes der Täufer, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Johannesevangelium. Und ganz am Ende, das Lied, das wir jetzt hier gerade gesungen haben, hat ganz viele Teile übernommen aus der Offenbarung Kapitel 4 und Kapitel 6. Johannes, ein anderer Johannes als Johannes der Täufer, Johannes schaut den Himmel. Gott zeigt ihm den Himmel. Und dann zeigt er ihm in der Mitte den Thron Gottes. Und um den Thron 24 Älteste. 12 stehen für das Volk Israel, 12 stehen für die 12 Apostel. Um den Thron 24 Älteste. Und diese 24 Ältesten, die legen ihre Kronen nieder und sagen, würdig bist du, Lamm Gottes, zu nehmen Macht und Ehre und Weisheit und Reichtum. Wir haben da vorhin so ein bisschen was von gesungen. Und dann sagt Johannes, und ich sah dahinter eine riesige, unzählige Schar. Das sind wir, die auch vor diesem Thron stehen und anbeten und sagen dürfen, du bist das Lamm Gottes. Dass wir Zugang haben zur Liebe Gottes, dass die Liebe Gottes unser Leben erreicht hat, das verdanken wir dir, Jesus. Das verdanken wir deinem Tod an unserer Stelle. Und deswegen ist der Ort, an dem Gott thront, der Ort seiner Herrschaft, ein Gnadenthron. Ein Gnadenthron. Der Ort, der in vielen Kulturen ja fast der Inbegriff des Schreckens war, der absoluten Macht, der willkürlichen Befehle. Dieser Ort ist in Gottes Thronsaal ein Gnadenthron. Ein Ort, an dem es nicht mehr um unsere Schuld geht. Denn ein Lamm Gottes, Jesus, ist für meine Schuld gestorben. Und dann kommt Jesus, eben dieser Jesus, dieses Lamm Gottes, feiert mit seinen Jüngern Abendmahl, kurz bevor er hingerichtet wird, bevor er stirbt am Kreuz, und sagt, dieser Kelch, das ist der neue Bund in meinem Blut. Ich starte was Neues zwischen Gott und Menschen. Die Liebe Gottes kann ungehindert zu Menschen fließen. Ich starte etwas Neues. Das ist der neue Bund. Und dann nimmt er das Brot und bricht es und dann gibt er ihnen das und sagt, das ist mein Leib. Das ist mein Leib. Und ich möchte, dass wir heute, wenn wir geredet haben über Ziele und all dieses ganze Zeug, ja, dass uns klar ist, dass jede Gemeinde, egal ob sie sich irgendwie auf einem Betonboden befindet oder auf festgestampftem Lehm oder in einer Hightech-Halle mit allem Schnick und Schnack, was die moderne Technik so hergibt, jede Gemeinde ist eine Filiale des Himmels, ist ein Ort, der Jesus anbetet, das Lamm Gottes, vor dem die 24 Ältesten ihre Kronen ablegen und in dem wir gemeinsam feiern, dass wir Teil dieser Gemeinschaft sein dürfen. Und dass wir gemeinsam mit und unter und durch Gott unseren Weg gehen dürfen. So lade ich ein zum Abendmahl. Wir feiern das Abendmahl alkoholfrei. Ihr seid alle eingeladen, egal aus welcher Kirche oder Gemeinde kommt, müssen wir gerade heute ja besonders sagen. Aber ihr seid eingeladen, als ein Ja sagen zu Gott. Wer sagt, die Sache mit Gott aus der Ferne sieht die ganz nett aus, aber lass mich erstmal nochmal damit in Ruhe, völlig in Ordnung, aber dann nehmt das Abendmahl nicht. Nehmt das Abendmahl als etwas, dass ihr sagt, so ich will. Ich weiß noch nicht genau, was das heißt, dieses ich will. Das ist so wie beim Heiraten, da weiß man auch nicht, was kommt. Aber ich will. Und dass ihr das miteinander, dass ihr das miteinander feiert und teilt und so alles, was so dazugehört. Wir feiern Abendmahl so, dass ihr von mir das Brot bekommt, ich stehe erst da und wenn da keiner mehr kommt, stelle ich mich hier hin. Geht mit dem Brot zu den Leuten mit dem Kelch, nehmt das Brot, lasst euch den Kelch geben. Und wenn ihr wollt, kann da noch kurz Leute für euch beten, euch segnen. Jesus, jetzt möchte ich dich bitten, dass du, das Lamm Gottes, dich offenbarst in unserer Mitte. Herrlichkeit Gottes, sei du in dieser Zeit. Lass dein Herz aufleuchten über uns. Amen.